Showroom, dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Tim.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Showroom. Mein Name ist Tim und ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und eingeschaltet habt. Und außerdem freue ich mich sehr über unsere heutigen GästInnen, Cora Hamilton und Max Weiland. Das sind die GründerInnen der Berliner Modelagentur UNS. Und das Interview oder das Gespräch heute wird sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch stattfinden, einfach damit sich alle Beteiligten wohlfühlen und der Gesprächsfluss irgendwie entsteht und es auch für euch ZuhörerInnen irgendwie interessanter ist. Wir wollen heute mit den beiden über die Themen Queerness, auch ein bisschen Rainbow-Washing reden und auch, wie es ist, mit Freunden zusammenzuarbeiten. Und natürlich sind wir auch gespannt darauf, wie ist es eigentlich, in einer Modelagentur zu arbeiten. Aber bevor wir zu den Fragen kommen, vielleicht stellt ihr beide euch noch einmal vor und dann können wir ins Gespräch starten.
Ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein können. Ich fange mal an. Ich heiße Max. Meine Pronomen sind er oder keine Pronomen, im Englischen they oder he. Ich bin einer der GründerInnen von UNS, gemeinsam mit Cora. Cora wird sich gleich auch selber nochmal vorstellen. Ich habe eigentlich Kunstgeschichte studiert und im Vorfeld aber schon als Model immer mal wieder gearbeitet und auch ganz viel im Bereich, Bildung gemacht, also besonders im Rahmen von Sprache und wie kann man diskriminierungsfrei sprechen und auch zum Beispiel Texte für Webseiten schreiben. Genau, und ich habe Cora vor vier Jahren kennengelernt, genau. Magst du weitermachen, Cora?
Yeah, gerne. So I'm going to do my parts in English. That's a bit better for me to express myself. My name is Cora. My pronouns are they, them. Also the co-founder and the creative director of UNS. Like Max said, we met about 3 years ago. I just moved to Berlin and we met so that I could shoot Max for a project I was working on. I'm a photographer and Max is a model. And it all started from there. We threw about some ideas. And when the first lockdown came, it was the time to do it. UNS started as a quarantine project and quickly became a lot more than that out of necessity and out of a feeling of duty for our communities.
Okay, super spannend. Dann, wenn ihr schon so eingestanden habt, ist ja auch schon ein bisschen klar, wie die Agentur eigentlich entstanden ist. Aber was war so der Knackpunkt, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt muss es losgehen, jetzt müssen wir damit starten? Und was genau sieht eure Arbeit aus? Was genau macht ihr mit eurer Agentur?
Genau. Also ich hatte damals, als Cora und ich uns das erste Mal getroffen haben, haben wir nach unserem Fotoshooting so ein bisschen geplaudert vielleicht. Und ich hatte Cora damals erzählt, dass ich derzeit versuche, Repräsentation zu finden, also mich bei Agenturen anzumelden und mich zu bewerben, so. Und es war aber für mich als der Mensch, der ich bin, also als eine nicht-binäre Person, irgendwie ganz unmöglich, eine Agentur zu finden, die da Lust darauf hat, mit mir zu arbeiten. Also ich habe damals ganz viele E-Mails gesendet an diese typischen Agenturen, die man so kennt. Und die Antwort war, wenn was kam, war es immer, ja, nee, irgendwie, du passt ja gar nicht richtig zu uns. Ich weiß gar nicht, in welche Kategorie ich dich stecken soll. Nicht-binäre Personen, das gibt's bei uns nicht. Und irgendwie, aber wie eine Frau siehst du auch nicht aus, aber ein Mann bist du auch nicht. Naja, für dich gibt's ja auch gar keinen Bedarf. Und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte so, hä, ich soll auch aber irgendwie die Klamotten, das Eis, irgendwie, keine Ahnung, die Möbel soll ich kaufen, aber ich darf irgendwie gar nicht auftauchen oder werde irgendwie so verschluckt von der Branche, fand ich irgendwie seltsam. Und hatte dann mir damals gedacht, naja gut, dann gucke ich mal, queere Agentur Berlin wird es doch bestimmt was geben. Und damals gab es aber nichts in Berlin und eigentlich auch nicht wirklich was in der ganzen Welt. Also es gab eine Agentur in New York, die sich so offen gezeigt hat, auch offen ausgesprochen hat, LGBT-Personen sind bei uns willkommen. Aber sonst gab es da nichts, genau.
And maybe I can offer some more perspective from the other side of the camera. As Max has the experience in front of the camera And whereas when we met, I was trying to go into fashion photography. And this is very well known as a very tough environment to exist in. It's every experience I had of it was super hostile and competitive. And that was not a way that I wanted to work whatsoever. And definitely not like for the rest of my career. So I was kind of brainstorming to myself different ideas of how I could get into fashion without having to put myself in these positions where I would have to compete with people and to stand on other people to get where I wanted to go. And like Max said, there was nothing in the whole world at this point that was exclusively an agency in fashion for LGBTQI+ people. And I think everyone knows that fashion owes so much to queer people, so much. And also that fashion is so important to queer people in terms of self-expression, in terms of belonging and community. And so all of these pieces coming together, we had to make this agency and we had to make it happen. So we launched at the end of 2020 and we'd spent the first lockdown in 2020 just gathering people from our networks and models that we knew who had similar stories to Max of being turned away from mainstream agencies because they didn't fit the binary boxes that every agency wanted to have. So we started off with probably around 15. I think we also have a handful of creatives that we started with, some of them too, photographers, videographers, because as important as diversity and inclusion is in front of the camera, it's equally as important behind the camera. And that's something that's still massively lacking now, is that a lot of brands think, well, I have a black model, I have a plus size model, diversity box is ticked. You look behind the camera and it's entirely white cishet people. So that's something that is super important to us with the creatives that we represent as well. Because there's Max's experience in front and my experience behind the camera. That's what we want to reflect with the people that we represent as well.
Ja, das klingt super spannend und auch super aufschlussreich, einfach mal so zu sehen, dass es für viele Leute okay ist, wenn da gut finden, wenn ihr konsumiert, aber bitte nicht irgendwie produzieren. Und das gibt, glaube ich, auch schon so ein bisschen, oder habt schon so ein bisschen Einblick in euren Arbeitsalltag dann so aufgeworfen. Also was so eine Modelagentur so grob macht, kann man sich, glaube ich, auch schon irgendwie gut vorstellen. Aber ich würde fast behaupten, auch irgendwie mit der bisherigen Zusammenarbeit von euch unterscheidet ihr euch ja auch entscheidend von vielen Modelagenturen. Also nicht nur die Auswahl oder die Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, sondern auch einfach eure Tätigkeiten. Also ihr macht ja, bei euch gibt es ja auch diesen Educational Service, den ihr wahrscheinlich eher notgedrungen einführen musstet, als dass es wahrscheinlich geplant war. Wie ist es mit gerade, wenn Cora sagt, dass es viele Brands gibt, die zwei, ein schwarzes Model und ein nicht-binäres Model vor der Kamera haben, aber wie ist es mit solchen Marken zusammenzuarbeiten? Wie sehr muss man darauf eingehen? Und gerade ihr, die ja irgendwie euch auch für eure Models einsetzt und wollt, dass die sich gut fühlen, wie ist da der Spagat zu machen zwischen mit Kunden, KundInnen arbeiten oder und halt trotzdem noch bestimmt sein und sein Recht und seine Behandlung oder sein, ja doch, und sein Recht zu bekommen?
Also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, mit welchen KundInnen reden wir und welche Rolle haben wir in dem Ganzen. Es gibt natürlich super viele Projekte, wo wir einfach ein Model hin vermitteln. Da reden wir zum Beispiel gar nicht mit den KundInnen selber, sondern mit einer Produktionsfirma, mit einer Person in der Produktionsfirma. Aber selbst da achten wir schon darauf, dass einfach bestimmte Sachen stimmen und passen. Und das muss man, finde ich, auch gar nicht immer mit Wut oder Aggression gleich machen, sondern kann ja auch einfach mal nachfragen. Sowas zum Beispiel wie, wenn man ein schwarzes Model hat, dass man fragt, wer macht denn das Make-up, kennt sich die Person aus? Und die Models teilweise kommen auch einfach direkt auf uns zu und sagen irgendwie, was sie brauchen. Die wissen, sie können uns das sagen, was sie brauchen und was sie vielleicht auch erwarten in einer Art und Weise. Und wir geben das immer weiter. Und bis jetzt war es so, dass sich da eigentlich noch keiner so richtig beschwert hat. Also zumindest nicht die Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Die meisten sehen das eigentlich eher als dankbare Hilfe und damit das ganze Projekt dann auch irgendwie erfolgreich wird. Trotzdem will ich sagen, dass es natürlich eben auch trotzdem immer mal wieder vorkommt, dass Leute ans Set gehen und dann ist eben die Situation, wie Coral sie beschrieben hat, das sind alles weiße Cis-Head-Personen im Hintergrund. Und dann muss man irgendwie gucken, dass man noch mal ein bisschen im Nachhinein mit denen redet. Aber manche wollen auch einfach nicht belehrt werden oder, sag ich mal, oder wollen irgendwie nichts dazulernen. Und dann muss man sich davon dann auch einfach so ein bisschen, sag ich mal, distanzieren oder so. Und wenn wir zum Beispiel Projekte selber, sag ich mal, leiten oder als beratende Instanz dazu kommen, da hast du natürlich noch mal eine ganz andere Möglichkeit, da etwas zu sagen und auch irgendwie mit reinzusprechen. Und da waren wir eigentlich immer total froh, wie sehr unsere Hilfe und Beratung auch angenommen wurde. Und genau, das sind auf jeden Fall die tollen Momente, würde ich so sagen.
So as soon as we launched the agency, we did not expect to have to branch out. And I say have to branch out because it really was a need to have to branch out into so many different areas that are not just fashion and are not just placing models in jobs. Basically, in the first week, we realized every email we were sending was including some sort of basic education that to us, I say basic as well, because to us, it's about our basic identities and the models' basic identities and in terms of being queer, being trans, being BIPOC. Like, what do these things mean to the individuals that we're working with versus how do the brands understand that and the people that work for brands? And these are often white, cishet, German people sitting behind a laptop with no experience of people that come from different backgrounds. And so every email we were sending, we were explaining why you refer to this model with these pronouns or why we don't use certain words to describe people and to describe people's identities. And so we pretty much immediately realized we have to do this in some kind of formal setting to make sure that this education is happening, because of course we want a super inclusive, a super diverse and inclusive fashion industry. That is the future, absolutely. But it needs to be built on a basis of some kind of understanding between everyone, you know, and like a level of respect for everyone. And so this is kind of the first step in our eyes, is making sure that everyone's on the same page in terms of how do we talk about each other and how do we respect each other's identities, even when we might not know people in person with these identities. So long story short, we immediately thought, okay, we got to get some kind of like workshop packages together, something like this. And we very much immediately came into these situations where we were being asked for educational content in terms of, yeah, workshops or one-on-one type things, a really diverse mix of stuff. So we pretty much, as soon as we launched the agency, we started working with MasterCard a little bit on their kind of social media content. So that was coming up with ideas for content regarding especially trans and non-binary topics. We also have a bit of an ongoing working relationship with Adidas, where we'd come in and given them multiple workshops on, for example, International Non-Binary Day. We gave them a workshop, Non-Binary 101, a quick introduction. So all sorts of things like that. I mean, I'm sure you can tell from all of this that we don't really function like a typical modeling agency. And it's also, we don't come from a background of knowing what a typical modeling agency does. So we had no blueprint to build our business off of. We just had good intentions and ambition to make fashion a better place for everyone, and especially people in our communities. And therefore everything we do is aligned with that goal.
Ihr meintet ja auch gerade, dass ihr super viele Mails schreibt oder gerade in den Mails schon am Anfang gefühlt eine Seite mit educational stuff ist. Was ist so das, was ihr am meisten eurem Gegenüber näher bringen müsst, wo quasi der größte Need besteht, wenn ihr mit Kundinnen in Kontakt tretet? Gibt es da irgendwie so ein Signifikantes, wo ihr sagt, okay, also ich würde jetzt fast davon ausgehen, wahrscheinlich richtiges Gendern und Ansprache, aber das wird wahrscheinlich nicht alles sein, weil das ist ja eigentlich erst der Anfang und so die erste oder die offensichtlichste Hürde für viele Menschen, die nichts mit der queeren Community am Hut haben, sage ich jetzt mal.
Genau, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, das, was ich am meisten erkläre, ist oder auch korrigiere, sind Pronomen. Und auch erkläre teilweise, besonders im Deutschen, wie Pronomen genutzt werden, weil ich das Gefühl habe, dass viele zum Beispiel gar nicht verstehen, was das bedeutet, wenn jemand keine Pronomen benutzt. Das auf jeden Fall. Wenn irgendwelche Rollen oder Texte involviert sind, werden wir dann auch oft mal gefragt, kurz mal drüber zu lesen. Und da sind dann ganz oft sehr, sag ich mal, wilde Begriffe irgendwie, die so gar nicht richtig verwendet werden. Das geht auch aber teilweise weiter bis hin zu sowas wie Größen zum Beispiel oder wie werden Leute dargestellt in bestimmten Bildern, wenn da zum Beispiel Moodboards sind. Es wird eine Transfrau angezeigt und da sind lauter Crossdresser in den Moodboards mit drin. Da genau, also so ist irgendwie so einmal quer durch die Bandbreite, je nachdem genau, wie weit das Projekt dann geht.
Finde ich krass, ist das, wenn euch das so persönlich ist, sagt es gerne, aber ich kann mir das schon als Gay oder als schwuler Mann schwer vorstellen, wie es irgendwie ist, mit Leuten dann, also quasi mich immer wieder selbst erklären zu müssen. Wie ist es für euch, quasi diese gerade das mit den die Pronomen immer richtig zu, oder zu korrigieren und immer auf euer Gegenüber einzugehen? Ist es anstrengend und denkt man sich manchmal, oh mein Gott, oder ist es eher so ein Gefühl von, okay, ich tue gerade was uns alle weiterbringt?
Yeah, so this happens very, very regularly, where we have to correct people that we're speaking with in work and personal lives all the time. And, you know, it's okay. If it's a genuine, innocent mistake, like, everyone in society is taught to look at me and think I'm a woman, you know, and that's totally, like, that's what you're told by society. And, like, we can get over that. I can be like, oh, no, it's they, or kind of pronom, then we're good. The problem comes when people are resistant to it, because they don't want to learn, because they feel embarrassed for getting something wrong. This is something that we come across a lot, where especially cis men, they'll feel embarrassed that they got something wrong and they'll get frustrated about it and start acting out a little bit, lashing out a bit. So it can get super frustrating for us, but the key is to just always keep in mind, what is my intention here? My intention here is to make sure that whoever we're speaking about is respected and is talked about in the way that they want to be talked about. And so if we have to correct someone every sentence, we'll do it. We do it for each other when we're in a panel talk or something like this. If someone's misgendering us, I will correct them whenever they misgender Max. Max will correct them whenever they misgender me. So sometimes it's just a quick they, he, you know, when someone gets it wrong. And what we find also super frustrating is when someone makes a whole thing out of being like, oh, I'm so sorry, I didn't know, oh my God, I'm a terrible person. All that needs to happen there is, oh, thanks for correcting me. And then you carry on.
Also ich glaube, für mich war es auch nochmal total wichtig, so eine Art von Business-Persona zu kreieren. Und wie Cora eben gesagt hat, es ist immer, finde ich, auch einfacher, jemanden zu korrigieren, wenn es nicht um dich selber geht, weil dann bist du nicht so angreifbar. Deshalb haben wir eben diese Strategie mit, ich korrigiere für Cora, Cora korrigiert für mich. Aber ja, ich meine, auch in meinem Business-Alltag jetzt, wo Cora vielleicht nicht dabei ist, wie zum Beispiel in einem Telefonat mit der Bank, es ist immer anstrengend, weil ich rufe an und dann, wer ist da jetzt? Und sie sind die Mutter, sie sind die Assistentin und nein, ich bin die Person. Und also es ist schon, ich glaube, die Ausmaße von solchen Dingen sind vielen Leuten gar nicht so richtig bewusst. Und das muss man einfach, also da habe ich einfach gelernt, wirklich so, ich switch jetzt irgendwie an und ich bin jetzt im Job und ich muss da irgendwie durch. Und dann geht das natürlich auch in meinem privaten Alltag weiter. Das ist so, es ist nicht nur so, dass nur weil ich jetzt so in dem Bereich arbeite, heißt es nicht, dass ich außerhalb davon frei bin. Ich existiere auch als Mensch in dieser Welt. Und da ist es halt, also was mir jetzt total wichtig, auch einfach Grenzen zu setzen und sowas zum Beispiel zu sagen, wie ich mache das in der Arbeit, irgendwie ich mache das auch so, also gehe damit um irgendwie in der Welt, aber wenn ich bei mir zu Hause irgendwie sitze und mir jemand auf meinem persönlichen Instagram-Account schreibt, sorry, dann so, ne, also ich bin hier nicht irgendwie 24/7 Bildungseinrichtung, die irgendwie dir alle Fragen erklärt oder die dir halt so die Welt erklärt.
And a problem we run into very often as well is that, again, back to this correcting, if we have to correct someone multiple times about someone's pronouns, about the correct words to use about someone, For example, always using the word transgender rather than something else that is a little more outdated and actually quite insulting. So this happens quite a bit, that we'll correct and we'll correct and we'll correct, and we'll never hear from this person again. You know, Max mentioned the example about like someone in drag and cross-dressing in a mood board where they wanted specifically a trans woman, but the photos that they were showing as the mood board photos, as the inspiration images, were cis men dressing up as women as a derogatory thing, you know, so things like this. And so that was a perfect example of when I'd received this casting call, I'd said to this casting director, hey, can you let me know like exactly who you're looking for, because you're telling me one thing and the photos are showing me something else. He did clarify to me that it's they want a trans woman. So I called him, because sometimes it's nicer to just talk about these things in, you know, not face to face, but voice to voice, so that they know that you're not berating them and telling them off. So I was like, hey, this is like, I'm really upset to see this imagery and that you think that that's okay. And I just wanted to ask you on the phone, like, what's going on here, so that you don't make this mistake again. He made some excuses, never heard from him again. And this was a casting director that we got castings from very regularly. Never heard from him again. So it's exactly this example of being embarrassed, getting something wrong, and then backing away. Like, that is never, ever the strategy of how we're going to get anything done in this life. You know, if anything goes wrong and you just back away, we're never going to create positive change in the fashion industry, and we're never going to make it as inclusive as it should be. So that's like my biggest advice to people, is just like, leave your ego at home and have the intention of learning and being open and having the utmost respect for everyone around you.
Ich glaube, super spannend für unsere ZuhörerInnen ist es jetzt auch zu hören, vielleicht die auch keinen Kontakt mit vielen queeren Menschen haben, dass es halt nicht schlimm ist, Fehler zu machen, sondern dass es, glaube ich, nur schlimm ist, irgendwie, wenn man darauf beharrt, irgendwie, und sich dafür schlecht fühlt, wenn man irgendwie was falsch macht, weil das ist, glaube ich, ganz normal. Gerade ist es für viele Menschen was super Neues und die müssen sich erst irgendwie daran gewöhnen oder das überhaupt erst lernen. Und es ist ja super schön zu sehen, gerade jetzt von euch beiden, dass es halt okay ist zu lernen, aber dass man halt irgendwie gewillt sein sollte, auch zu lernen. Das bringt mich eigentlich auch schon direkt zur nächsten Frage. Ihr habt ihr beide auch gerade schon gesagt, dass ihr super viel mit Cis-Hetero-Männern zusammenarbeitet. Aber inwiefern glaubt ihr gerade, dass eure Arbeit irgendwie die queere Community für viele straight Cis-Menschen erreichbar macht und irgendwie greifbar macht? Weil das ist ja genau eigentlich das, was ihr tut. Also wenn man zum Pride Month eine, sag ich mal, eine queere Kampagne startet oder mit queeren Models shooten will, ist es natürlich das eine, aber ihr macht eure Arbeit das ganze Jahr über, ihr arbeitet nicht nur einen Monat im Jahr, und wo sind eure Berührungspunkte und inwieweit seht ihr halt auch die Verantwortung bei den Brands dabei, mit euch oder generell mit queeren Menschen mehr zusammenzuarbeiten außerhalb des Pride Months, der im Juni ist vielleicht?
Genau, also wir arbeiten schon auch mit Leuten unterm Jahr, auch wenn die Zeit um den Pride Month herum ohne Zweifel natürlich die arbeitsreichste Zeit für uns ist. Da kommen dann alle und wollen auch irgendwie Workshops oder shooten und dies, das. Aber ja, also wir haben schon auch Arbeit unterm Jahr, deshalb sind wir hier, deshalb sind wir seit 2,5 Jahren hier und deshalb funktioniert das. Ich denke, da kann man dann auch nochmal ganz gut so ein bisschen sehen, wer hat eigentlich Interesse daran, queere Personen oder LGBT-Personen dauerhaft in die Arbeit mit einzubinden. Ich finde es super wichtig, dass wir am Pride Month natürlich irgendwie sichtbar sind, dass man da dann vielleicht auch noch mal ein bisschen sensibilisiert im Rahmen von Aufklärungskontent. Aber wir sind ja jetzt nicht nur im Pride-Monat mal irgendwie da und dann verschwinden wir 11 Monate lang wieder oder 10, sondern wir sind ja auch der Rest der Zeit da. Und da fand ich es eigentlich auch immer ganz cool, wenn wir einfach Leute vielleicht in Content mit einbringen, wo gar nicht jetzt irgendwie sofort zu sehen ist, das ist jetzt eine queere Person, sondern das ist einfach ein Mensch, der in den Supermarkt geht, oder das ist ein Mensch, der gerade den Bus fährt oder so. Weil so ist es ja auch in der Welt irgendwie draußen. Ne? Du läufst irgendwie rum und manchmal siehst du, dass das jemand queer ist, irgendwie manchmal siehst du es nicht. Und manchmal verkauft er dir, keine Ahnung, dein Brot und manchmal macht sie die Ansagen in der U8. Ne? Und genau, deshalb finde ich das irgendwie total wichtig, dass das nicht nur so ein One-Hit-Wonder irgendwie ist und bleibt. Und da setzen wir natürlich schon auch auf, also so auf dauerhafte Zusammenarbeiten. Deshalb sind wir auch ganz froh, dass wir Leute haben, die immer wieder kommen und die auch unterm Jahr kommen und die zum Beispiel aber auch Produkte entwickeln, die spezifisch für LGBT-Personen zugänglich sind oder irgendwie da sind. Das ist so schon nochmal toll zu sehen, aber eben auch nicht nur konkret einzelne Brands, aber auch ganze Casting-Agenturen, die da regelmäßig irgendwie kommen und auch irgendwie, wo wir wissen, die pushen unsere Leute und die pushen, dass die irgendwie auch mit sichtbar werden. Genau.
Gerade jetzt habt ihr auch zum Beispiel gestern kam, glaube ich, das neue BVG-Werbevideo raus. Und das ist ja gerade auch zum letzten Pride Month haben die auch eine super große Kampagne gefahren und die probieren ja immer wieder queere Menschen irgendwie in ihre Kampagne mit einzubringen. Würdet ihr behaupten, dass es schon die Mehrzahl der Leute ist, mit denen ihr zusammenarbeitet? Oder ist es echt bei vielen so, die kommen und sagen, okay, wir wollen jetzt was Neues ausprobieren und mit irgendwie die queere Community mit einbinden? Also es ist oft so, dass die schon auf euch zukommen und um die Frage ein bisschen kompakter zu gestalten, dass die Leute auf euch zukommen und schon mit queeren Menschen Erfahrungen haben oder dass ihr die Erfahrungen mit queeren Menschen quasi seid oder dass ihr die Erfahrung mit reinbringt?
Yeah, I think it's a real mix. It completely depends on the brand and the situation and the job. Because this example of the BVG commercial that came out yesterday, one of our models, Paola, was in that and she was one of the main characters. And they weren't specifically looking for a queer model. They just needed someone to wear this like sexy little latex outfit and play the main character. And she fitted perfect. Happens that she's a lesbian, she has a wife, and she comes from a queer agency. So, you know, a lot of these castings, especially the commercial ones that we do, like the BVG commercial, they don't care what your background is. They just look at you and you're like, oh, well, you're going to fit what I want in my commercial, so on you come. But then sometimes there's brands that come for Pride content or they come for specifically LGBTQ+ topics. For especially like content creation or just social media content. But then some brands, they come to us for like one of my favorite reasons is when a brand is like, I genuinely want to work with a diverse group of people. I want to support marginalized people and marginalized businesses or businesses run by marginalized people. And therefore we're going to come to you to book models. And it doesn't matter if they're LGBTQI+, whatever, wherever they fit in this spectrum, if they've got the look and they fit the brand, fantastic. But it's always nice when that thought and intention is there behind the scenes, when a brand wants to support a business like ours and an agency like ours.
Ach cool, aber es hört sich sehr danach an, als würde es in die richtige Richtung gehen oder als würde es den Brands auch was bedeuten oder als würdet ihr einfach das machen, was ein Model macht und was, dass es gar nicht so eine wichtige Rolle spielt für viele Brands, was eigentlich mit dem, welche Sexualität, welche Gender das Model hat. Aber habt ihr das Gefühl, wenn ihr vor 2,5 Jahren angefangen habt, dass es schon wie heute anders ist wie vor 2,5 Jahren, dass sich da irgendwie schon was getan hat? Weil das ist ja so das, was man auch oft hört in den Medien, dass sich schon so super viel getan hat und wir super weit vorangeschritten sind, aber ich glaube, das ist nun, also wie ist eure Einstellung dazu oder wie seht ihr das? Was ist so eure Erfahrung?
Also ich finde, es ist immer so ein bisschen ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. So fühlt es sich für mich irgendwie manchmal an. Es gibt schon auch so Wellen an Interesse irgendwie, was da ist. Also das liegt an der einen Seite natürlich einfach auch an dem Markt, dass irgendwie so, keine Ahnung, zum Ende des Jahres ist halt immer nicht viel. Da sind dann Weihnachtsferien, Januar kommen dann wieder alle zurück und so. Aber das liegt schon auch irgendwie so ein bisschen daran, in welche Richtung geht man mit der Werbung. Und ich fand gerade, als wir angefangen haben 2020, das war natürlich so inmitten der Pandemie, also war irgendwie erstmal so auf der einen Seite alle so ein bisschen unsicher, irgendwie, also wie shooten wir und wie gehen wir mit diesen ganzen Vorgaben vom Staat um, also wie kommen wir da überhaupt so zusammen. Aber auf der anderen Seite war da auch so eine Energie und irgendwie so ein Bewusstsein. Da war damals Black Lives Matter, hatte nochmal so einen Aufschwung durch George Floyd und die Demonstrationen in den USA. Das ist natürlich rübergeschwappt nach Deutschland. Das hatte man schon dann irgendwie, finde ich, nochmal so gemerkt, dass alle plötzlich so ein bisschen offener waren, da was zu machen. Und ich finde schon, dass es teilweise im letzten Jahr hatte ich manchmal so das Gefühl, wir gehen irgendwie so ein bisschen wieder zurück zu so einer konservativeren Idee. Und ich fand jetzt auch besonders zum Beispiel zur Fashion Week, die ja jetzt vor kurzem hier in Berlin war, da war ich eigentlich irgendwie schon fast so ein bisschen schockiert, wen wir da so auf den Laufstegen gesehen haben. Also es ist irgendwie so, da hatten wir uns so ein bisschen den Kopf geschüttelt und irgendwie so gedacht, gehen wir jetzt wieder irgendwie so zurück zu der Grundvorstellung irgendwie von Schönheit, die irgendwie in den 90ern existiert hat. Also diese extreme Skinniness und alle sehen irgendwie so ein bisschen aus, als wären sie gerade aus dem Bergheim gestolpert oder so. Also Plus Size hast du ja gar nicht gesehen irgendwie auf dem Laufsteg dieses Jahr. Die haben eine schöne Diversity drin gehabt, was so Herkunft angeht und so, fand ich, aber irgendwie mehr hat man irgendwie auch nicht so richtig gesehen. Oder Cora, was denkst du?
Yeah, I think in the last 2 or 3 years there's been such a massive shift in how we as a society view marginalized people, but also view the value of marginalized people in our societies, I think. And like Max said, the murder of George Floyd and the rising of Black Lives Matter movement in 2020 was a huge, huge part. And I mean, obviously, it's like appalling that such horrible things have to happen for such a shift to happen. But all throughout history, that's how it's been, I guess. So it's really, that was a huge shift in mindset worldwide of in every area, in every industry, people in fashion were like, okay, we only have one black employee out of 100. Why is that? And why did we think that that was okay for so long to only have, you know, or like one trans employee out of hundreds, if not thousands? Why did we only employ one? And if we interviewed more, why did they not get it? Oh, maybe it's because they don't have access to the same opportunities that cis people do, for example. And oh, okay, how can we get over that? You know, all of these like thought processes and action processes that came after that. But also I think the pandemic itself and the first lockdowns were a massive catalyst to this change as well. So these two things together, in recent history, nothing like that has ever happened, especially at the same time. So I think these two things together made such a huge change in the way that everyone in every industry works. And so just purely speaking in terms of business, we couldn't have done this at a better time. But also in terms of, you know, more of our pure intentions of making fashion a better place, it also couldn't have come at a better time, because this is when the doors started to open, or at least didn't open, but started to loosen so that they could be pushed open, you know? And we completely took advantage of that opportunity and made sure that our talent, our models, our creatives are now being pushed into these doors, and that these doors are being held open by businesses like us.
Ich finde, dass in Deutschland trotz allem irgendwie immer noch so ein bisschen intersektionaler Ansatz sozusagen fehlt. Also es gibt dieses Bewusstsein mittlerweile, wie Cora gesagt hat, so, okay, es gibt marginalisierte Menschen in Deutschland, es gibt Transpersonen in Deutschland, es gibt schwarze Personen in Deutschland. Und man redet aber immer von so extremen so Gruppen, die aber irgendwie an sich selber noch schon total divers sind. Das heißt, wenn irgendwie zum Beispiel trans- und transmaskuline Personen angefragt werden, dann sind die immer irgendwie weiß und so ein bisschen androgyn und skinny und so. Und da denkt irgendwie keiner noch richtig darüber. Moment mal, es gibt aber auch schwarze Transpersonen und es gibt aber auch, behinderte Transpersonen und so. Also da fehlt irgendwie so dieser Schritt dahin, da irgendwie so ein bisschen Sensibilität noch in die Richtung zu bekommen und vielleicht aber auch so zu verstehen, dass es nicht immer, es gibt keine eine richtige Lösung für die Trans-Community, weil es ist fast wie so ein Mythos. Es gibt keine Trans-Community. Es gibt Trans-Personen, die sich aufteilen in viele verschiedene kleine Gruppen.
Es hört sich auch immer, wenn man dann so von die Trans-Community spricht, als gäbe es einmal im Monat irgendwie ein Treffen für alle transmaskulinen Menschen, die sich treffen und irgendwie ihre Pläne für das nächste Jahr aushacken oder für den nächsten Monat. Und so ist es ja definitiv nicht. Und da finde ich es aber auch super spannend, dass das ist so, also es ist ja bei ganz, ganz vielen Themen so, also bei gefühlt allen marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft, dass es dann, wenn es dann irgendwie diese, die Öffentlichkeit ihre Aufmerksamkeit auf diese Gruppen richtet, meistens dann doch nur um die Teile der Gruppe geht, die Gesellschaft irgendwie schon kennt. Also wenn du, genauso wie du es gerade gesagt hast, also wenn es um Transmenschen geht, dann geht es halt oft um weiße, skinny Transmenschen gerade in der Model-Community. Und ich glaube, das ist was, wo man wahrscheinlich echt noch viel dran arbeiten muss und könnte. Und was wahrscheinlich auch gerade für euch beide auch echt mal frustrierend sein kann, oder? Also das stelle ich mir echt ein bisschen anstrengend vor. Gibt es da irgendwie auch, weil ihr ja auch am Anfang meintet, dass ihr befreundet seid, unterstützt oder dass ihr euch quasi vor 3 Jahren kennengelernt habt, eher auf einer freundschaftlichen Basis. Und ist es dann manchmal so, dass ihr euch unterstützt und irgendwie so euch nochmal so Mut einhauchen müsst gegenseitig? Weil es halt echt noch ein Weg zu gehen ist, den man vor sich hat.
Ja, also wenn ihr wüsstet, wie oft wir uns anrufen in der Woche und irgendwie so, sag ich mal, Frust beieinander ablassen oder irgendwie so darüber reden und uns wie, also es geht nicht um Frust ablassen, aber auch Mut einander zusprechen und irgendwie sagen, hey, wir machen das Richtige, das war jetzt irgendwie, das hat jetzt nicht geklappt oder das ist nicht richtig gelaufen, aber komm, wir sind auf dem richtigen Weg, wir machen das irgendwie weiter. Ich glaube, würden wir, also hätten wir die Agentur, sag ich mal, hätte nur ich das angefangen oder hätte nur Cora das angefangen, ich weiß nicht, ob wir da so das Durchhaltevermögen sozusagen gehabt hätten, das durchzuziehen. Also da ist es schon gut, auch nochmal so ein Team zu sein. Wenn dann irgendwie einer von uns so ein bisschen low ist, dann kann die andere Person nochmal mit hochziehen quasi. Das ist auf jeden Fall ganz schön. Ich glaube, auch als, also wir haben uns natürlich kennengelernt, und haben uns gut verstanden, das war jetzt gar nicht so die Frage, aber ich glaube, dass wir angefangen haben, wirklich miteinander befreundet zu sein, das kam dann auch wirklich durch die Arbeit miteinander und auch also nicht nur, als die Agentur gestartet hat, aber auch durch die Arbeit davor, da haben wir uns dann irgendwie angefangen, besser kennenzulernen und ich denke, dass das auf jeden Fall mit einer der Dinge ist, die uns sehr verbindet, also die Agentur, aber auch nicht nur die Agentur, sondern auch was dahinter steht, also so das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Arbeit, das definiert und die gemeinsame Werte und Ideale, die wir vertreten.
Habt ihr denn irgendwelche Tipps, gerade für unsere ZuhörerInnen, die irgendwie was gründen wollen und gerade mit Menschen gemeinsam was gründen wollen, um so den Drive zu bekommen, es auch durchzuziehen? Also ich glaube, Ideen haben bestimmt viele, aber es geht ja nicht nur um die Idee, sondern es geht ja auch um die Umsetzung und ums Anfangen vor allem.
I mean, my life motto is fake it till you make it. But what always comes after that phrase is as long as you can back it up. You know, there's a lot of people going out there faking all kinds of stuff. But you will get yourself in a bad position if you can't back up your own claims. So this is how I live my life. And this is very much how we started and maintained our business until now. And we are still, you know, sometimes, you know, we were at some Berlinale events yesterday. We were like, we don't know shit about the film schedule or whatever. But we're just here to enjoy. We are business founders, you know. You've got to embody that. So when we first started, I mean, Max had some like administrational experience, definitely. So that was amazing. I had some kind of like aesthetic experience, I'd say, like branding, photography, things like this. So those two things, like the front end and the back end coming together, really made us able to come up with what we have come up with. You know, I'm from the UK. If I was going to start a business here, I would have to employ someone to do all of these legalities because I'd have no idea. So, you know, and then on the other side of that, if Max was going to start a business, they'd know how to, you know, at least navigate the legal system a little bit. But like, how would you start with branding and imagery and things like this? So put it all together. Perfect. I think it's like a match made in heaven. And the best thing that we could have done is to find each other and do this together. So that would be one of my biggest tips, was like, you don't have to do these things alone. Because there's such a thing in our society now, like in our individualist society, where you're only valid if you did it by yourself, if you made it alone, you know, that's bullshit. Like, humans are community orientated species. So if you're going to do something, like, get everyone around you and do it together, because that's how you cover more bases as well. And again, back to this faking it till you make it, it's not necessarily saying things that are not true. It's more about an attitude of, yeah, I run a successful business. We run a successful modeling agency, even after we just started. This kind of, because 80 to 90% of any work, except from maybe some like very IT focused computer things, is about your character. You know, it's like, are you nice to be around? Are you enjoyable to talk with? Do I trust you to do what you say you're going to do? And do I trust what you're saying that you have done these things that you're claiming to have done? So it's so much dependent on that. And if you can embody this, yeah, I'm a business person and I do what I do really well, then I think that's another huge tip of mine. I saw a TikTok. We had a meeting last week, quite a big one. I saw a TikTok the night before that was like, if you are a marginalized person in business, never be humble. And this lady, she wasn't saying like, go bragging to everyone and be really arrogant. She was just saying, tell people what you do and tell people how well you do it. And also tell people what you could do for them. And these are very nuanced situations that require like some experience to know how far to push some people, when to step away, etc. But we went into this big meeting the next day and it kind of didn't go as we expected. And we thought we were going to leave being a bit disappointed. And I was like, no, remember this TikTok, don't be humble. So I was like, well, it isn't happening like this, but we can offer you this. And we've done this for these brands before, and now we can do that for you. And we think that you should do this because then da-da-da-da, you see where I'm going. And it worked out, and now we're doing this project with them. So, you know, sometimes a little bit of balls gets you a long way. Gender-neutral balls, might I add, gets you a long way.
Ja, also auf jeden Fall Amen zu allem, was Cora jetzt gesagt hat. Ich glaube, für mich, was es am Anfang besonders schwer gemacht hat, dass ich ja extrem unter so einem Imposter-Syndrom leide. Also immer so denke, nein, ich kann das doch alles gar nicht und vielleicht bin ich ja gar nicht so gut oder schaffe ich das irgendwie nicht. Und ich glaube, was ich definitiv gelernt habe, war, mach's einfach. Also so auch wenn, so ich muss nicht irgendwie 25 Jahre eine Firma geleitet haben, um selber eine Firma zu starten. Ich habe Skills, die in eine gewisse Richtung gehen. In anderen Richtungen habe ich keine Skills. Und es ist aber auch okay. So, ich muss nicht irgendwie hier allwissend sein oder so. Deshalb habe ich eine zweite Person mit an Bord, die bestimmte Lücken füllen kann. Und alles andere kann man auch einfach lernen. Also so dafür, da gibt es Infos, da gibt es irgendwie vielleicht dritte Parteien, die dir irgendwie helfen können und so. Deshalb keine Angst und einfach machen. So.
Das waren auf jeden Fall sehr mutmachende Appelle oder Tipps an unsere ZuhörerInnen. Jetzt würde ich so als abschließende Frage noch gerne wissen, habt ihr einen Appell, dass ihr gerne der Modebranche zubringen würdet oder was ihr euch gerne für die Zukunft wünscht? Einfach so was, ja.
Vielleicht so sowas wie so weitermachen, einfach weitermachen, weil so wir sind noch nicht am Ende, wir sind ganz, ganz am Anfang. Ich denke, viele denken so, wir haben doch jetzt gemacht. Das heißt, wir haben doch jetzt hier jemanden eingeladen zum Casting. Das heißt so, wir sind schon fertig. So, nee, wir sind ganz, ganz am Anfang. Da kommt noch mehr und wir sind gekommen, um zu bleiben. Deshalb zieht euch warm an.
My dream and ambition and hope for the future of fashion is to always remember and prioritize and to return to the elements of fashion that are there since the beginning, and that is belonging, that is community and expression. And if we can always remember why we're all doing these mad jobs, because fashion is a wild place to work, if we can always keep in mind like why we're doing this. We're not doing this to, well, I mean, we're not, a lot of people aren't doing this to make a shit ton of money or to get famous or things like this, But if we can always come back to remembering that, like, this exists to bring people together and to enrich people's lives. That is the pure elements of fashion, and that's exactly what we should have at the very front of our minds, always, but especially going forward.
Super inspirierend, auf jeden Fall. Es hat mich gerade sehr, sehr motiviert. Da habe ich auf jeden Fall Bock, irgendwie was zu starten. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen geht's ähnlich, dass sie sich auch motiviert fühlen, irgendwie ihr Ding durchzuziehen und zu machen, wo für sie sich bestimmt fühlen, auch ein Stück weit. An dieser Stelle riesengroßes Dankeschön an euch beide, Max und Cora, dass ihr in unserem Podcast dabei wart.
Danke, dass wir da sein durften.
Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe, unseren ZuhörerInnen macht es genauso viel Spaß beim Zuhören, wie es mir gemacht hat, mit euch zu sprechen. Also danke nochmal, Max, und danke auch Cora und vor allen Dingen auch danke euch ZuhörerInnen, dass ihr uns zugehört habt und dass ihr hoffentlich Spaß dabei hattet. Ihr findet uns alle 2 Wochen auf allen herkömmlichen Podcast-Plattformen und wir würden uns natürlich auch selber eine positive Bewertung freuen und über ein Like oder ein Follow auf Instagram, da heißt es showroom.podcast. Und wenn ihr noch mehr über uns erfahren wollt, könnt ihr das auch gerne auf der Webseite von der Fakultät Creative Business tun. Dankeschön und bis dann.